Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute hat mir die Verwaltung wieder den Zettel gegeben für die Teilnehmerliste. Wie darf ich denn durchgehen lassen? Wir waren gekommen bis zur Seite 104 und hatten da ja den Text gehabt. Ich meine, den hatten wir noch gehabt, dass die Reife des Mannes darin besteht, den Ernst wiedergefunden zu haben, den man als Kind hatte beim Spielen. Wobei man sich ja fragen kann, was diesen Ernst beim Spiel ausmacht. Und manchmal müsste man sagen, ist die Regeln und die Beachtung der Regeln. Deswegen ist das so auch die erste Einübung in all das, was Moral heißt oder so etwas, dass eben Spielregeln beachtet werden. Dasselbe gilt ja dann neuzeitlich für den Umgang des Menschen mit der Natur. Da heißt die Formel Naturam parendo vincimus, dadurch, dass wir der Natur gehorchen, besiegen wir sie. Wenn wir uns an die Regeln halten, eben an die Naturgesetze, dann bauen wir Flugzeuge, mit denen wir schneller, weiter und belastbarer fliegen als die Vögel. Beim Spiel ist gerade umgekehrt, ich beherrsche die Regeln, um sie zu befolgen. Und deswegen sagt ja dann Schiller, dass der Mensch erst dann wirklich Mensch ist, wenn er spielt. Das heißt, Spiel hat in sich keinen Zweck, sondern hat nur einen Sinn. Es ist kein Mittel, sondern es wird in sich vollzogen. Und tatsächlich will ja erstmal der Jugendliche eben kein Kind mehr sein und dann heißt Erwachsenwerden wieder das Kindsein entdecken. Hegel sagt, Erwachsenwerden heißt, ist die Umwendung der Vernunft zum Endlichen, zum Begrenzten. Und das läuft dann auf diese neue Kindlichkeit oder Paterana sagt immer die zweite Naivität hinaus. Das war ja für ihn wichtig, dass wir heute keine allgemein herrschende Philosophie mehr haben, sodass man da in irgendeiner Naivität steht und man muss wieder zu dieser zweiten Naivität kommen, sonst bleibt man einfach im Skeptizismus stecken oder im Idealismus. Das wäre dasselbe. Also dieser Ernst des Spiels, dass man weiß, es ist ein Spiel und das ist dann der wahre Ernst. Diese Formel, ich weiß nicht, wo sie her ist, die hat der ältere Bruder von Karl Rahner, Hugo Rahner, in seinem schönen Buch über den spielenden Menschen als Motto drüber gesetzt. Er sagte, ein östlicher Mönchspruch, sich abarbeiten und die Zeit auskaufen und mit allem Ernst sich engagieren und aufbrauchen und dann wissen, das ist ein Spiel, das ist der wahre Ernst. Das hat er als Motto gesetzt über sein Buch Der spielende Mensch. Weil Spiel tatsächlich also dieser Ort der Freiheit ist, wo man sich und anderes aufs Spiel setzt. Man muss sich also leicht nehmen, man muss was riskieren können und das gehört hinein. Und deswegen ist Spiel tatsächlich ein Wort für erfüllte Freiheit. Berühmter Satz, sicher der von Schiller, der berühmteste, der das auf die knappste Formel bringt. Und das spricht er ja an, dass das wieder erreicht werden muss, also dieser Ernst des Spiels. Das Spiel ist ernst. Ich kann machen Spiel kaputt, wenn ich es zu ernst nehme. Aber ich mache auch ein Spiel kaputt, wenn man nicht ernst nimmt. Man kann nicht mit jemandem Mensch ärgerlich nicht spielen, der sich überhaupt nicht ärgert. Sondern es gehört also beides dazu. Ich mache also ein Spiel kaputt, wenn ich es mit dem Lebensernst verwechsle und ich mache es kaputt, wenn ich es nur spielerisch mache. Deswegen heißt eines meiner Bücher Spielernst. Dass man also da wirklich so den Ernst dabei haben muss. Dann kommt also der nächste Satz. Hier ist interessant, was er dann daraus macht. Also er zitiert hier einen Dante-Vers, es gibt halt verschiedene Ausgaben. Das ist nicht, wie es heute also zitiert wird. Hier geht es mit Ella Gardava Suso, also sie blickte hinauf und ich blickte auf sie. Er übersetzt ganz wörtlich und ich in ihr. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also ich habe beim Dante eben nachgeguckt in meinen Ausgaben und ich habe zwei. Also da steht drin Beatrice in Suso e io in Lei Gardava. Also Beatrice guckt nach oben und ich schaue auf sie. Und das steht im zweiten Vers des himmlischen Paradieses. Dadurch, dass also Beatrice nach oben schaut und er auf Beatrice, dann geht es dann weiter und schneller als der Pfeil, als der Bolzen von der Armbrust, flogen wir dann hinauf in den Mondhimmel, vom irdischen Paradies weg. Er trifft ja Beatrice im irdischen Paradies, man muss auseinanderhalten, irdisches und himmlisches Paradies. Das irdische Paradies ist auf dem Gipfel des Läuterungsberges. Dort trifft er Beatrice und da kommt die große Beichtszene, wo er eben seine Irrungen und so bekennt und all das. Und dann geht es hinein in den Himmel eben, in das himmlische Paradies. Paradiso heißt der ganze dritte Teil der göttlichen Komödie. Und da heißt es dann, sie schaute nach oben, ich schaute auf sie und schneller als der Bolzen von der Armbrust flogen wir hinauf in den Himmel. Das ist also bei ihm wird das nicht so klar. Hier steht es so im Bruchstück geschrieben und wenn man jetzt guckt in Jenseits von Gut und Böse, da hat er daraus einen der Aphorismen gemacht, das ist die Nummer 236 Jenseits von Gut und Böse. Gut und Böse heißt für ihn ja nicht das eigentlich Sittliche oder Adlige, sondern Gut und Böse, was die Menschen halt so nennen. Und da heißt jetzt diese Nummer 236, also was er aus dieser einen Zeile gemacht hat, die wir hier lesen, da heißt es jetzt, das, was Dante und Goethe vom Weibe geglaubt haben, jener, in dem er sang, Ella guardava suso, und dann kommt wieder der Text wie hier, dieser, indem er es übersetzte, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ich zweifle nicht, dass jedes edlere Weib sich gegen diesen Glauben wehren wird, denn es glaubt eben das vom ewig Männlichen. Ja, und das ist völlig korrekt. Jeder glaubt es vom anderen, weil jeder dem anderen hilft. Das ist ganz, ganz normal. Und das spricht er an und macht also da diesen Satz jetzt draus, dass er eben sagt, so Goethe, das ewig Weibliche zieht uns hinan und das Männliche auch nochmal. Und das kommt ja jetzt in dem nächsten Gedanken zum Zuge, den der Herausgeber jetzt hier für uns ausgewählt hat, diesen Satz 343, obwohl es sehr viel später kommt. Der Mensch allein widerstrebt der Richtung der Gravitation, er möchte beständig nach oben fallen. Fallen wäre dasselbe eben, also man wird nach oben geschossen beim Dante. Nicht? Also nach oben fallen, da gehört ja die klassische Physik hinein. Die klassische Physik hat ja die Schwerkraft anders interpretiert, als wir es heute tun. Die haben gesagt, jeder Körper hat seinen natürlichen Ort im Kosmos. Der Kosmos ist in der Mitte und drumherum ist das göttliche Feuer, das Empyreum. Und das Feuer will zum Feuer. Deswegen geht das Feuer nach oben, nach außen, aus dem ganzen Kosmos raus von der Erde und die Steine wollen eben nach innen, die Steine fallen auf die Hüfte von dem Teufel, der in der Mitte der Erde steckt. Das ist ja das Bild, das Dante hat. Also die Erde ist, außenrum ist der Kristallhimmel, der rast so schnell wie er kann, weil er, wie das in der Liebe ist, mit allen Punkten möglichst das göttliche Feuer berühren will. Und dann reißt er die inneren Schalen mit sich, die werden aber immer dann schon ein bisschen auch gebremst. Durch dieses Mitgerissenwerden entsteht die Sphärenmusik, 9 Schalen sind das im Ganzen, die da gehen. Nach dem Kristallhimmel kommt der Fixsternhimmel und dann kommen der Jupiter und dann geht es so weiter runter. Der letzte ist der Mond und innerhalb des Mond, der Mondschale ist dann die Erde als der Mittelpunkt der Welt. Und die Erde hat einen riesen Trichter. Die obere Hälfte ist bewohnt, die andere Hälfte ist Wasser. Und in dem oberen Bewohnten gibt es einen Riesentrichter, der bis in die Mitte der Erde reicht. Und der ist entstanden durch den Herauswurf der Engel nach ihrem Fall und im Kampf mit Michael aus dem Himmel. Und die Erde, die da verdrängt worden ist, die bildet auf der anderen Seite den Läuterungsberg, der dort aus dem Wasser herauskommt und ist zugleich das Fegfeuer mit 9 Stufen, wo die Leute ihre Sünden abbüßen müssen, bis sie dann oben im irdischen Paradies ankommen. Und vom irdischen Paradies geht es dann in die Himmel. die dann wieder gestuft sind nochmal nach ihrem Rang. Das ist der Aufbau. Und daran sehen Sie, dass dieser berühmte Satz von Freud, der einem bis zum Erbrechen immerfort zitiert wird von allen Leuten, dass das eine Demütigung war für den Menschen, dass die Erde nicht mehr im Mittelpunkt ist, ist überhaupt nicht wahr. Also man kann da beim Kusana lesen, die Erde ist ein Stern unter Sternen. Der hat nämlich schon gesagt, es gibt in dem Sinne keinen Mittelpunkt, sondern die Erde ist genauso ein Stern wie die anderen Sterne. Und nicht bloß dieser dunkle Mittelpunkt, wo dann zum Kummer, zum Beispiel von Guardini, der ist über dieses Paradox nie so weggekommen, in seinen Vorlesungen spricht er das immer wieder an, dass in der Mitte der Erde steckt der Wurm. Also außenrum das Göttliche, aber in der Mitte der Erde steckt der Teufel und uns viel näher als das Feurige, das ja erst jenseits der Himmel kommt. Und deswegen war das überhaupt keine Demütigung, als klar war, dass die Erde nicht mehr der Mittelpunkt ist, denn der Mittelpunkt der Erde ist der Teufel. Und jetzt ist die Erde ein Stern. Das ist einfach Rang höher. Und das gehört ja dann auch zu, und dieser Gedanke mit der Schwerkraft und dem Dunkel und dem Licht, das sind natürlich alte Bestimmungen. Simone Weil, die erste Auswahl von ihren Aphorismen, die ihre Freunde gemacht haben nach ihrem Tod, diese Auswahl von Friedhelm Kempf hier aus München übersetzt seinerzeit, heißt Schwerkraft und Gnade. Also Schwerkraft als Bild dafür, dass es uns immer nach unten zieht. Es ist nicht einfach zu stehen, aufrechter Gang und alles, was dort hineingehört. Und dass der Mensch eben auf der einen Seite immer nach unten gezogen wird und die Gnade ist so etwas, die einen nach oben zieht oder nach oben fallen lässt. Das ist der Gedanke, dass der Mensch das hat. Wo er das her hat, sagen die Leute, weil wir so von den Spitzmäusen abstammen und dann wiederholt sich es nochmal ontogenetisch, weil die Mutter eben oben ist und die Milch ist oben oder so. Deswegen blickt man also in den Religionen nach oben. Ich schaue nach oben, wo das Heil kommt. Nicht?
Bitte? Wie ist das mit dem Ptolemäus? Der hat doch das gebracht, dass die Erde der Mittelpunkt ist. Und darauf bezieht sich meines Erachtens doch diese...
Ja, das war damals der Kosmos, den alle so übernommen hatten. Das hat der Ptolemäus nicht erfunden.
Diese Beleidigung doch da, dass der Mensch nicht mehr ganz da im Mittelpunkt steht.
Nee, das war für die...
Nur einer von vielen.
Nee, das war für die... So hat der Freud das aufgefasst. Ja. Und da sage ich, das haben die Leute nicht so empfunden. Das hat der Freud so gemacht. Der Freud hat dann gesagt, das war also die erste Demütigung. Die zweite Demütigung, dass wir nicht aus Erde gemacht sind, sondern vom Affen abstammen. Und die dritte Demütigung sei durch seine Entdeckung mit der Sexualität, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Hause ist. Und jedenfalls fürs Erste gilt es nicht, nur das wollte ich sagen. Und das kann man auch lesen, wenn man Blumenberg liest oder so, Legitimität der Neuzeit oder so. Ich habe ja zitiert, dass dort die Leute sagten, nein, wie schön, jetzt wissen wir, auch die Erde ist ein Stern. Und dass es da Schwierigkeiten gab mit der Kirche, da mit dem Galilei und so, das hing nicht damit zusammen, dass die Erde nicht im Mittelpunkt sein konnte, sondern das war ein Problem mit der Bibel, dass in der Bibel steht, als Israel kämpft, dass sie Gott bitten, dass die Sonne stehen bleibt, bis sie die Feinde alle vernichtet haben. Und ist die Sonne stehen geblieben, sodass die Schlacht länger dauerte und dann waren alle Feinde besiegt. Und das haben die jetzt wörtlich genommen und haben gesagt, wenn da steht die Sonne und die dreht sich, dann kann der jetzt nicht das Gegenteil behaupten. Und deswegen hat ja Kardinal Bellarmin ihm auch gesagt, er kann es ja sagen, nur soll er es nicht so behaupten, sondern er soll es als Theorie aufstellen. Aber der hatte dann wieder so seinen wissenschaftlichen Ehrgeiz und sagt, die anderen sind alle blöd und ich weiß es. Dabei hat der auch nicht richtig geguckt. Der hat sich nämlich mit den Jesuiten angelegt, die durch die bei der Sternwarte geguckt haben damals und haben schon Sachen gesehen, die er nicht billigen wollte, dass nämlich es keine Kreisbewegung ist bei den Sternen, sondern eine Ellipse und so Sachen, was ihm wieder nicht gefiel. Also so streiten sich halt die Wissenschaftler herum. Wissenschaft ist immer, vornehm gesagt, ein Diskussionszusammenhang. Das heißt, zu jedem Gutachten kriegen sie jeden Gutachten. Wenn absolute Einigkeit herrscht in einer Wissenschaft, dann sinkt das zum Grund ab und ist nicht mehr Thema. Sondern gearbeitet wird immer da, wo Theorien im Streit liegen. Das gehört da einfach hin. Und da wollte ich einfach nur ergänzen, diese Vorstellung, dass das so eine Demütigung sei, dass die Erde da aus dem Mittelpunkt rutscht, das sieht man schon daran, dass eben im Mittelpunkt des Mittelpunkts nochmal das Böse sitzt. Der arge Wurm, wie es da beim Dante heißt. Also, dass man das so mitsehen muss. Und der Mensch, der eben jetzt tatsächlich dieser Schwerkraft widerstehen will und nach oben fallen will, in Strips, zieht es nach oben. gegen also das Gewicht, das man hat, sodass sich das immer so verknüpft. Diese Gedanken von der Erdenschwere ist dann die Rede und so. Nicht? Das sind so Gedanken, die dorthin gehören. Und vor diesem Hintergrund dann der nächste Begriff, es gibt gar keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Interpretation gewisser Phänomene, eine irrtümliche Interpretation. Hier muss man sehen, was er mit Moral meint. Er meint mit Moral eben die Mäßigung und die Bürgerlichkeit. Das ist so der Grundgedanke. Auch Pieper macht das ja stark, dass er sagt, für das Bürgertum ist die vierte Kardinaltugend die Haupttugend, die er mit Zucht und Maß wiedergibt, also so die Mäßigung, weil das Bürgertum es auch mit der Sparsamkeit zu tun hat, mit der Arbeit, mit der Disziplinierung, das gehört da alles hinein, gegenüber den anderen Idealen des Adels oder so tritt das auf. Also die Arbeit ist das Bestimmende des Bürgertums, endet dann damit, dass dann an Auschwitz steht, nicht Arbeit macht frei. Das ist also die Hegelsche Bestimmung der Arbeit. Arbeit ist gehemmte Begierde. Und deswegen ist das ein Weg zur Kultur. An sich besteht die Größe des Menschen darin, dass er den Tod überwindet, dass er die Todesangst überwindet. Das ist eigentlich seine Überzeugung. Und deswegen anerkennen sich die Menschen, indem sie einander ein Duell machen. Also so führte das ja ein in der Phänomenologie des Geistes. Und derjenige, der aus Todesangst sich unterwirft, der wird Knecht. Denn wer den Tod für das Schlimmste hält, der ist natürlich zu manipulieren, indem man ihm mit dem Tode droht. Und das ist die tierische Basis, dass das Leben das Höchste ist. Entweder also das Leben des Individuums oder der Art. Heute haben es die Biologen mit dem Egoismus der Gene. Das ist egal, Leben ist das Höchste. Sodass auch die Schönheit im Hochzeitsgefieder und so untergeordnet ist im Leben. Da dient die Schönheit dem Leben, während beim Menschen, der kann sein Leben der Schönheit widmen, da dreht sich's um. Nicht? Beim Menschen ist nicht das Leben das Höchste, was man daran merkt, dass er fragen kann, wozu lebe ich? Und dass er sich umbringt, wenn er keine Antwort auf die Frage kriegt. Darum habe ich mal so einen Satz geschrieben, stand ja sogar irgendwo mal in einem Kalender dann. Der Mensch ist jenes Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Nicht das Leben ist das Höchste, sondern das, wofür man lebt, wozu man lebt, woraus man lebt. Und das merkt man daran, dass man beim Leben sagen kann, wozu. Dann kann es nicht das Höchste sein. Und ich kenne nur zwei Wörter, wo man kein Wozu sagt, nenne ich ja dann immer. Das ist das Glück und die Liebe. Wer fragt, wozu lieben, hat irgendwas nicht verstanden. Obwohl das natürlich heute auch Biologen erzählen, weil die sagen, auf die Weise müssen die Gene weitergegeben werden oder so. Aber das ist dann eben schon ein anderes Thema. Sondern normalerweise kann man zu diesen beiden Wörtern nicht wozu sagen. Glücklich sein und lieben. Aber zum Leben ohne weiteres. Und er meint jetzt also hier diese bürgerliche Moral, denn er selber vertritt ja wie Aristoteles eine Adelmoral. Stil und Adel, das sind die Bestimmungen, um die es ihm geht. Immer. Und wenn ich das Ganze bloß moralisch betrachte, dann ist es eben primitiv. Hegel wendet sich auch dagegen. Der sagt, gegen Schillers Wort, dass das Theater eine moralische Anstalt ist. Nicht? Und dann sagt der Hegel so einigermaßen bissig dann, wenn sich das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch. Nicht? Sagt er, das ist nicht der Sinn der Kunst oder des Dramas. Nicht? Dass es nicht darum geht, sondern es geht um Stil, um Form. Um eine höhere Form von Sein.
Diese ganze Aussage hängt an dem Wort Phänomene, meines Erachtens.
So ist es.
Wenn er was anderes gesagt hätte, es gibt gar keine moralischen Richtlinien oder moralische Grundsätze oder so, dann wäre das ganz anders, dann ginge das
ja
nicht.
Nee,
es
das
hängt nur an dem Wort Phänomene.
Ja, ja, und die Phänomen liegt in den Richtlinien zugrunde, nach dem Verständnis der Leute. Nicht? Denn Moral heißt ja, ich soll mich nach der Wirklichkeit richten, nach dem, wie es ist. Und insofern gehe ich also vom moralischen Phänomen aus. Das heißt, das Phänomen heißt Erscheinung. Also mir begegnen Dinge, die eben als moralische Fakten gelesen werden.
Heißt denn Moral nicht, ich sollte mich nach Regeln richten, wie es sein sollte, nicht wie es ist? Ist doch ein Sollen, ein Moral.
Ja, aber das Sollen geht auf ein Sein zurück. agere sequitur esse. Das ist also genau der Punkt. Da ist, ich weiß schon, worauf Sie, also was Sie dort ansprechen. Heute sagen viele, wenn zum Beispiel die Päpste da was sagen über Geburtenregelungen oder so Geschichten, dann werfen die den Biologismus vor. Und dann haben die Päpste immer gesagt, das ist kein Biologismus, sondern wir achten die Rechte des Schöpfers. Der hat die Welt eingerichtet und die Welt mit ihrer Wirklichkeit, die ist der Maßstab, die Natur der Dinge, sagen die dann immer. Nicht? Natur ist das Wesen, insofern es das Prinzip unserer Dynamiken ist, unseres Werdens, unseres Verhaltens, also der physische Dynamismus, der psychische Dynamismus und alles, was wir haben. Diese Wirklichkeit ist die Basis für die Ethik. Deswegen muss ich erst wissen, was überhaupt los ist, damit ich dann weiß, wonach ich mich richten muss. Und man könnte etwas salopp sagen, die ganze Moral ist die Gebrauchsanweisung für das, was wir vorfinden. Die 10 Gebote sind Gebrauchsanweisungen für glückendes Leben. Wenn man sich daran hält, klappt's. Das ist nichts anderes. Deswegen kann man auch bei den Geboten nicht merken, dass man Gott liebt. Und weil das schon aus vernünftigem Eigeninteresse das Richtige ist, die zu halten. Und deswegen gibt es, wenn Sie, fragen Sie mal einen orthodoxen Juden, warum der in der Küche alles doppelt hat. Fürs Fleischerne und das Milcherne. Ein Liberaler wird Ihnen was erzählen von Hygiene in heißen Ländern. Nicht? Aber ein orthodoxer Jude wird Ihnen sagen, Gott will das so. Und darin, dass man ihm seine Launen erfüllt, kann man zeigen, dass man ihn liebt. Denn nochmal, die 10 Gebote sind nichts anderes als Gebrauchsanweisungen für glückendes Leben. Wenn Sie ein Radio kaufen, haben Sie Gebrauchsanweisungen dabei. Wenn Sie ein Fotoapparat kaufen oder so. Und das sind die 10 Gebote auch. Das ist einfach nur das. Oder meinetwegen die 7 noachidischen Gebote, oder das ist egal. Nicht? Und jetzt kommen eben noch Gebote dazu, wo man zeigen kann, dass man Gott liebt. So haben auch die Kirchenväter einige diese Sache mit der verbotenen Frucht gelesen. Sie haben gesagt, das ist gerade eine Frucht und nichts Bedeutsames, damit man zeigen kann, ob man Gott gehorcht, ob man auf sein Wort hin was tut, ob man ihn achtet und respektiert. Und das kann man bei den normalen 10 Geboten nicht sehen. Denn eigentlich ist man blöd, wenn man die übertritt. Deswegen haben ja auch die klassischen Theologen gemeint, die Engel haben gar keinen Grund zu sündigen, weil die so vernünftig sind, im Unterschied zu uns. Und dann müssen die eine Sonderaufgabe kriegen. Und die Sonderaufgabe war, dass Gott ihnen sagt, ich werde nicht Engel, sondern Mensch. Und da hat der Luzifer gesagt, jetzt reicht's mir.
Aber jetzt könnte man sagen, dass der Nietzsche das sagt, weil er selbst sich ja einen Immoralist.
So ist es. Und deswegen...
Und festgestellt hat, was wir heute auch feststellen können, jetzt, es gibt ja Phasen auch bei Politikern, wenn man die Biografie anschaut, wenn die besonders viel über Moral gesprochen haben, dann haben sie zur selben Zeit das Gegenteil gemacht. Und das war ja der Hinweis von Nietzsche.
So ist es.
Also,
so ist
da
es.
Bin ich dann lieber Immoralist und forme dann ja selbst
die Regeln.
Ja.
Und deswegen, ich sage eben, man muss unterscheiden, was er mit Moral meint. Moral ist das Bürgerliche für ihn, während er für das Adlige, dann spricht er eben eher von Stil oder Form oder so etwas. Nicht? Weil das Wort Moral für ihn eben ins Bürgerliche gehört, in dieses Gezähmte und Kleinkarierte, das dort besteht. Und dagegen will er eben auftreten. Und dahinter steht natürlich nochmal ein größerer Schatten, nämlich Heraklit. Heraklit, der sagt, die Welt besteht aus Gut und Böse und das haben nur die Menschen eingeführt, für Gott ist alles gut und in Ordnung. Der Gedanke ist der, die Beobachtung, dass die Welt aus Gegensätzen besteht. Das ist ja das erste systematische Buch von Guardini nach seinen Qualifikationsschriften, der Gegensatz, Versuche zu einer Philosophie des lebendig Konkreten. Da weiß der nach, dass das Leben aus Gegensätzen besteht, Form und Inhalt, Wärme und Kälte, Tag und Nacht, Bau und Gehalt und alles so. Höchstpunkt ist natürlich die Gegensätzlichkeit der Geschlechter, also die Götter und die Göttinnen, das Männliche und das Weibliche. Und jetzt zählen eben Leute, die da nicht aufpassen oder die eben falsch aufpassen, nach meiner Auffassung, zählen auch Gut und Böse zu den Lebensgegensätzen. Und da ist der erste große Text eben ein langes Fragment von Heraklit, wo er sagte, die Welt ist eine Kugel und zu der gehört alles, das Gute, und nur die Menschen nennen das eine gut und das andere böse. Und das stimmt so nicht. Auch für Nietzsche gibt es wirklich Böses, was nicht in Frage kommt, eben nämlich so eine Kleinkariertheit, so eine Elendigkeit und alles das, die zählt er schon. Und deswegen benutzt Guardini in diesem seinem Buch über den Gegensatz auch so Packen von Seiten, um immer wieder dagegen zu kämpfen. Gut und Böse sind keine Gegensätze, sondern Gut und Böse ist ein Widerspruch zum Guten und kein Gegensatz. Gegensätze, vor allen Dingen polare Gegensätze, sind ja so, dass die sich einander brauchen und gar nicht voneinander zu trennen sind. So wie eben, daher polar, wie die Pole. Sie können nicht also einen Pluspol ohne Minuspol haben, weder bei einem Magneten noch beim Elektrischen, oder das geht eben nicht, die hängen zusammen. Und so gehören auch die Geschlechter zusammen in ihrem Gegensatz. Und da meinen dann die Leute, Gut und Böse gehören zusammen. Das geht aber nicht.
Ja, vielleicht ist ja Böse nicht mehr so böse, wenn Gut und Böse mit dem Eros verbunden ist.
Ja, dann muss man.
Weil sie dann beide verwandelt sind.
Ja, ja, aber dann ist es, dann sollte man es eben anders nennen. Das ist genau der Punkt, wogegen ich meine, dass man da Sturm laufen muss. Einer der berühmtesten Texte in der Neuzeit daraus stammt von William Blake und heißt Die Hochzeit von Himmel und Hölle. Wo er genau dem nachgeht und sagt, ich muss eine Hochzeit von Himmel und Hölle machen und diese Trennung von Gut und Böse, die uns Menschen in den Knochen steckt, die muss weg. Das ist eines seiner berühmtesten, also illuminierten Bücher, hat er uns gleich noch ausgemalt und so. Und dagegen hat der Clive Staples Lewis, dessen 50. Todestag wir gestern gefeiert haben, hat dagegen das Buch geschrieben, Die große Scheidung, The Great Divorce, wo die Menschen aus der Hölle für einen Tag in den Himmel dürfen und werden dort von ihren von Verwandten oder Partnern oder so, die sie aus dem Himmel da in diesen Vorhimmel kommen und auf sie einreden, sich doch erlösen zu lassen. Und bis auf einen jungen Mann gehen die alle wieder runter und sagen sich, nee, wir wollen gar nicht erlöst werden. Und das führt er da sehr schön durch, wie nah es uns allen ist, uns nicht erlösen zu lassen. Das ist ein großartiges Buch, es ist ein kleines Büchlein, es gibt es im Johannes Verlag, ich glaube, kostet 6 € oder 9, es sind nicht mehr, Die große Scheidung. Wo das gegen dieses Gut und Böse stellt. Wenn ich natürlich Böse jetzt nenne, das von der Gesellschaft Verbotene, dann sind wir sofort auf einem anderen Feld. Nicht? Und dann gehört das hin, aber das eigentlich Böse heißt ja, was ist denn das Böse? Das Böse sind Gedanken, Worte und Werke, gegen die Liebe, gegen die Menschlichkeit oder gegen das Gewissen. Das ist das Böse.
Ja, aber der Mensch sagt ja ohne weiteres sehr schnell, und da kann man sich ja selbst auch dabei ertappen, dass jetzt, wenn das Schicksal so und so daherkommt, dass man eben die ihm überwältigenden Dinge, die ja da passieren können, als böse
darstellt. So ist es, ja.
Ähnlich jetzt, ich meine, das ist ja, dass der Gott zum Teufel sagt, führt man den Hiob in Versuchung,
ja.
Das kann eine Versuchung für uns sein, das Böse zu nennen.
So ist es.
Jetzt, es gibt auch eine gesunde Haltung, und ich meine, die kann ich auch bei Nietzsche irgendwo wiederfinden,
ja.
Die das nicht böse nennt.
So ist es. Eben aber, das, ja, ja, ich, also nochmal, ich sage, böse ist, sind Gedanken, Worte und Werke gegen das Gewissen, inhaltlich gesagt, gegen die Liebe und das Gute. Das ist böse im ersten Schritt. Im zweiten Schritt gilt jetzt, was die Leute heute bei der Ethik so gut wie vergessen, dass das erste Objekt unseres Handelns wir selbst sind. Das heißt, dadurch, dass ich Böses tue, mache ich mich selber böse. Wenn ich 3, 4, 5, 6, 7 Mal gelogen habe, bin ich ein Lügner. Wenn ich 3, 4, 5, 6, 7 Mal gestohlen habe, bin ich ein Dieb. Wir machen uns zu dem, was wir sind, durch unsere Taten. Darum nennt Thomas den Menschen, den freien Menschen, ein paar Mal causa sui, Ursache seiner selbst. Tut dann immer noch dazu ein quasi oder quodamodo oder so ähnlich, also gewissermaßen, weil an sich gibt es keine causa sui, das haben wir schon wiederholt besprochen, weil Ursache ja heißt, etwas Mögliches zur Wirklichkeit bringen. Aber wir, durch das, was wir tun, werden wir. Wir machen uns selber zu etwas. An sich heißt der Ausdruck causa sui, ist causa hier ablativ. Und ist die lateinische Übersetzung des griechischen hautou heneka. Der freie Mensch ist seinetwegen da, also um seinetwillen. Er ist, Kant wird dann sagen, der Mensch ist Selbstzweck. Mensch darf niemals bloß zum Mittel gemacht werden. muss immer auch als Selbstzweck anerkannt werden. Und dieser Form, das heißt, ist im Lateinischen der Ablativ, causa, also mit langem A am Schluss, sui causa, seinetwegen, um seinetwillen ist er da. Aber an ein paar Stellen, fast eine Handvoll, in der theologischen Summe ist es klar, dass er hier den Nominativ setzt, also kurzes A, causa, Ursache seiner selbst und sagt das für den freien Menschen. Wir machen uns durch das, was wir tun, selber böse, aber das Böse gibt es gar nicht, also so als Macht. Der Teufel ist nicht das Böse, sondern der Teufel ist ein Engel, der sich daneben benimmt. Und deswegen wird ja auch der Teufel von Gott gewollt und geliebt. Denn lieben heißt, zitiere ich Hannah Arendt, volo ut sis, ich will, dass du seist. Und das sagt Gott nicht zum Bösen. Sondern das Böse soll nicht sein. Aber er liebt, wen er schafft, unbedingt. Also dadurch, dass ich böse werde, sagt Gott nicht, mich soll es nicht geben. Sondern er gibt mir sogar die Kraft, Nein zu sagen. Denn wo soll ich die hernehmen, wenn nicht von ihm? Also Gott sagt nicht, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein oder so. Sondern der sagt, ich sage zu dir Ja, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, ohne jede Bedingung.
Man kann auch sagen, bei diesen gewaltigen Möglichkeiten, die der Mensch da hat zur Handlung, dass er, eben der Gefahr ausgesetzt ist.
Ist er ja, ja.
Sich selbst zu prüfen.
So ist es. Natürlich. Und das ist natürlich auch ein Einwand gegen Gott, kann man schon sagen. Dass es uns gibt, ist ein Einwand gegen seinen Geschmack. Das kann man sich durchaus schon fragen, nicht? Also es ist schon, ja.
Ich weiß nicht, ob es genau hergehört, aber was ist dann das Böse, wenn kein, also Gott sagt dazu kein, also
ja.
Senke nicht deinen Blick und lasse die,
das Böse oder Dämonen eben, nicht. Ja, eben, was ist das Böse? Die Alten sagen, und das verstehen heute auch ein Großteil der Kollegen nicht, sowohl der philosophischen wie der theologischen, die Tradition sagt, das Böse hat selber kein Sein, kein substanzielles Sein. Denn wenn es substanzielles Sein hätte, also ein irgendeine Art Ding oder so wäre, dann wäre es ja von Gott gemacht und geschaffen, denn alles, was es außer Gott gibt, ist nur durch Gott. Wer aber Böses macht, ist selber böse. Oder wird böse. Und dann kann man Gott nicht mehr anbeten. Also heißt die klassische Wirklichkeit, klassische These, das Böse hat kein Sein und keine Wirklichkeit. Da regen sich dann die Leute drüber auf, also die Kollegen, und sagen, das ist eine Verharmlosung des Bösen. Wie schrecklich ist es denn mit dem Bösen? Weil die meinen, wenn da gesagt wird, keine Wirklichkeit, es sei nicht da. Sondern die meinen nur, es hat keine Substantialität. Ein Vergleich wäre zum Beispiel, der ist öfter begegnet, ein Loch. Wenn da ein Loch hier im Boden ist und jemand, da kann man sich das Bein drin brechen und runterfallen, aber das Loch selber ist nichts, sondern da fehlt eben was. Nur darf ich jetzt das Böse nicht bloß als ein Fehlen denken von Subtraktion, dass ich sage, das 7 ist böse, weil es 2 weniger als 9 ist, sondern ich muss es eher fassen als eine Perversion, als ein Parasitentum. Aber die ganze Kraft des Bösen ist das Gute. Und das können Sie am besten an den Parasiten ablesen. Wenn es da so Parasiten gibt, die krabbeln, bringen die Ameisen dazu, auf die Spitze von Blättern zu klettern, von Grashalmen, anstatt dass sie abends in ihren Bau gehen. Und dann werden sie dort von den Schafen gefressen. Und dann sitzen die Parasiten nämlich zugleich in der Ameise drin. Und jetzt sind sie in dem Schaf und machen das Schaf kaputt. Und so kann ich also die Kräfte von wem anders benutzen. Es gibt zum Beispiel, die gehen in die Schnecken und dann sind die Hörner von den Schnecken da, die Fühler entzündet, dann sehen die so rot aus, dann fressen die Vögel ab und dann sitzen die im Vogel und machen den Vogel kaputt. Also das sind Parasiten, die Kraft des Guten benutzen, um sich zu behaupten und das führt dann meistens zum Tod des Wirts, dass das hier kommt. Und dahin gehört dieser antike Sprichwort, Corruptio optimi pessima. Also die Verderbnis des Besten ist das Schlimmste. Nehmen Sie einen Bankeinbrecher, der muss doch eine Menge können. Also erstmal muss er Mut haben, dann muss er eine ordentliche Logistik machen, der muss also zeitlich auskommen, der muss Ja, eben. Und Nerven muss er haben, er muss richtig da in den Schrank da reinkommen und wieder raus und all die Geschichten. Das ist alles gut. Nur wird es falsch eingesetzt. So wie die Hacker, die müssen eine Menge können, nicht? Aber sie nutzen es falsch. Das ist gemeint, wenn hier gesagt wird, das Böse hat selber keine Wirklichkeit, sonst ist die Perversion. Also das freie Wesen, Mensch oder Engel, wenn der Nein sagt, kann der seine Kraft, seinen Mut, seine Intelligenz, alles das benutzen fürs Böse. Und das bringt Gott in den Verdacht, dass er ein Mittäter ist. Ja, eine Frau wird vergewaltigt und dann kann sie Gott fragen, warum hast du den Vergewaltiger dann nicht einfach schwach werden lassen?
Ja, das
du hast ja mitgemacht.
Gewissen,
ja, genau.
Jetzt
genau so.
Den Willen, weil er kommt ja von Gott.
So ist es, natürlich. Die Kraft kommt von ihm. Obwohl er weiß, dass sie missbraucht wird. Das ist der Kern der Theodizee-Frage. Und ich behaupte deswegen, ich habe keine Antwort darauf. Die muss er mir selber geben. Das erwarte ich nach dem Tod.
Das war ja vor etlichen Monaten die Frage an Sie, da wegen Abtreibung.
Ja, natürlich.
Dahin zu gehen, erfordert ja einen Eigenwillen, das ja zu tun. Das ist aber gegeben,
ja,
von der Kraft.
So ist es. Und deswegen haben das die geistlichen Lehrer auch so gesagt, das Schlimmste bei der Sünde ist, dass sie Gott in den Verdacht der Mittäterschaft bringt. Und das wird bei so einem krassen Beispiel für Vergewaltigung sofort greifbar. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn die Welt so eingerichtet würde, dass immer wenn was Böses geschieht, zum Beispiel, dass sich der Bierkrug zwar hält, wenn ich ihn trinke, aber wenn ich dem Nachbarn auf den Kopf hauen will, dass er sich verflüssigt, ne, dann kann ich noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, ja, wenn das Gehirn immer stehen bleibt, sobald man nur einen bösen Gedanken denkt, was ist denn aus uns geworden? Nicht? Also zu der Welt gehört diese Möglichkeit der Missbräuchlichkeit dazu und er greift nicht immerfort ein. Aber was er da eben durchgehen lässt, das ist eben genau das Problem. Also Sie haben recht die Frage, was ist das Böse? Das Böse ist also eine Perversion, eine Verneinung. Die Kraft dazu ist gut, der Mensch ist gut, er kann aber diese Kraft missbrauchen. Und Gott greift darauf nicht unmittelbar ein, weil er den Dingen den Lauf lässt. Es gab ja dann den sogenannten Deismus, der hat das sogar eigens zum System gemacht. Der sagt, Gott will gar nicht eingreifen, er macht die Welt und guckt jetzt zu und am Ende kommt das Gericht. Das ist der sogenannte Deismus. An den hat zum Beispiel auch Voltaire geglaubt. Voltaire hat Gott ja eine Kapelle gebaut auf seinem Schloss. Steht dran, Voltaire Deo.
Aber ist ja denn nicht der Mensch noch viel schlimmer dran, wenn er jetzt wirklich diese Entscheidung gibt in seiner Freiheit? Ich lasse das zu oder ich missbrauche, weil es ist ja eine menschliche Entscheidung.
So ist es, die menschliche Entscheidung, aber Gott hat, nimmt sie ihm nicht oder so. Nicht? Also das ist das, was wir rufen. Dass er es nimmt, während
dadurch ist ja die Tat von ihm aus noch viel schlimmer.
Finde ich auch, ist auch so. Ist schlimmer. Und dass das so ist, das wird in der Bergpredigt, wird das als Vollkommenheit Gottes von Jesus gesagt. Er sagt, er lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse, er lässt es regnen über Gut und Böse. Das heißt, die Natur nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die moralischen Qualitäten der Leute bei einem Tsunami oder Erdbeben, nicht? Geschieht nicht. Und das nennt Jesus in der Bergpredigt sogar die Vollkommenheit Gottes. Nicht? Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel ist. Er lässt die Sonne aufgehen über Guten und Böse und lässt regnen über Gute und Böse. Steht da. Nicht? Also das ist schon ein Gedanke. Und deswegen habe ich ja da immer darauf verwiesen, ich spreche es nochmal an, dass die klassische Vulgata jahrhundertelang gebetet hat, bis durch Pius XII. Es eine neue Übersetzung der Psalmen gegeben hat. Heißt im 50. Psalm, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Et vincas cum judicaris. Wenn Sie jetzt in die Einheitsübersetzung gucken, steht drin, du erweist dich gerecht im Gericht. Und das ist in dem Fall mal kein Fehler in der Einheitsübersetzung, die es sonst da zuhauf gibt, sondern im Hebräischen ist es auch nicht anders. Wieso der Hieronymus das so übertrieben und fälschlich übersetzt hat, wissen wir nicht. Aber jahrhundertelang hat die Kirche das so gebetet, in den Klöstern, in dem Brevier der Priester, im Gebeten, et vincas cum judicaris. Und so hat es auch Luther übersetzt. Luther hat ja überhaupt, er hat es aus dem Hebräischen übersetzt, da sieht man, dass er zwischendurch einfach nur geschielt hat nach der lateinischen Übersetzung. noch bei, in der Lutherbibel heißt es, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. In der Urfassung. Also da sieht man, dass sie das schon mitgedacht haben. Sie sagen, Gott muss sich auch selber rechtfertigen, er muss zeigen, dass er gut ist und anbetungswürdig ist. Und das ist auch das, was die Psalmisten fragen. Heute sagen die Leute immer, ja, die armen Kinder, und sagen gewissermaßen zu Gott, nimm dir mal ein Beispiel an mir, wie ich da nachdenke und voller Kummer und Mitleid mit den Kindern, während du da so tust und kümmerst dich gar nicht. Das ist ja der moderne Hiob. Der redet nicht im eigenen Namen, sondern er macht Gott Vorschriften, wie er regieren soll. Während klassischerweise man eben, der Psalmist sagt, Tränen sind mein Brot Tag und Nacht, weil die Leute mich fragen, wo ist denn dein Gott? Wie soll ich denen sagen können, dass sie dich verehren und anbeten sollen, wenn du nicht deutlicher zeigst, dass du mächtig und barmherzig bist? Also denen geht es um Gott noch. Den klassischen Psalmisten.
Und aber das, wenn jetzt ja. Der natürliche Mensch, der reagiert ja oft, also unbedacht, wenn er jetzt reagiert, ja, dann findet er es vielleicht ungerecht, dass jetzt die Sonne auch für den Bösen der
Welt. Natürlich, ja klar. Scheint. Finden wir so. Ja.
Ein Zwiespalt.
Genauso, der sitzt in uns drin. Ja, ist so. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehe ich damit um, nicht? Ja, ja, ja. Das ist wirklich der Kern. Wo bleibt die Gerechtigkeit Gottes? Nicht?
Kann ich das anschauen? Also bei dem kein Beispiel, ich habe mich da länger damit auseinandergesetzt, weil wir das mal über Jahre aufgeführt haben und ich überraschenderweise den kein machen musste. Ja. Also deshalb habe ich da alles durchgenommen. Ja. Und da ist ja der entscheidende Moment jetzt in der Folge, dass er das noch nicht anschauen kann.
So ist es. Ich meine,
er tut es zwar, ja. Aber er kann ja nicht im Angesicht das tun. Er konnte es sozusagen versteckt.
So ist es, nur so.
Aber noch nicht.
Ja.
Zuerst mal muss er so weit, um dann Einsicht zu haben, muss er es ja anschauen.
So ist es.
Das macht ja keine Entwicklung.
Ja, also ich meine ja,
als Mörder,
ja wie wäre das zu verhindern gewesen oder was wäre das eigentlich Richtige gewesen, dass er Gott gefragt hätte, warum nimmst du mein Opfer nicht an? Und dann hätte Gott gesagt, damit du fragst. Denn du musst nicht meinen, dass du erst ein Opfer bringen musst, damit ich dich liebe. Sondern das soll schon Antwort auf meine Liebe sein. Aber der blöde Kerl hat nicht gefragt. Wir sind diese blöden Kerl, denn der Abel ist ja tot, wir sind alle die Nachkommen Kains, nicht? Müssen wir schon klar machen.
Der Mensch meint aber, dass natürlich in diesem Neid und Hass auf den Bruder, der diese Energie hervorbringt, ihn aufsteigen lässt, also ins Außen geht, diese Energie, dass er eben, dass ja etwas Unwillkürliches ist und da ist ein Wahrheitskern drin.
Ja.
Das sind Wahrheiten drin.
Ja. Die sind ja drin. Ja, ja.
Kann man ja nicht leugnen.
So ist es. Und deswegen ist meine Antwort die. Ich habe die sonst nirgendwo gelesen, aber für die bin ich also nach wie vor. Zu sagen, sein Opfer wird nicht angenommen, damit er fragt. Denn worauf es ankommt, ist mit ihm reden. So wie Jesus ja am Kreuz nicht zu uns sagt, er hat mich verlassen. Sondern sagt, warum hast du mich verlassen? Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass es da heute theologische Kollegen gibt, die sagen, das sei ein Verzweiflungsschrei. Wo sie ihre eigene Ungläubigkeit in Jesus hinein projizieren. Nein, er bleibt im Gespräch mit dem Vater. Das ist der entscheidende Punkt. Er fragt ihn. Und deswegen lesen sie den Psalm weiter. Dann heißt es im 10. Vers nämlich, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Der Psalm fängt an mit, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt man bis zum 10., 11. Vers und dann heißt es, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Wie betet nämlich Eli Atta, Eli, mein Gott, du. Und so innige Texte, da können Sie lange suchen in der Bibel. Gerade in diesem Psalm steht das dann. Und deswegen ermutige ich Leute, die im schweren Kummer oder Leid zu mir kommen, dann fahren Sie auf ihn los, der hält das aus. Brechen Sie den Kontakt nicht ab. Beschweren Sie sich bei ihm. Beschimpfen Sie ihn. Er wird früher oder später antworten. Warum später, weiß ich auch wieder nicht. Das gehört auch noch wieder zum Problem. Aber da gibt es eine Antwort irgendwann. Aber nicht den Kontakt abbrechen. Und deswegen wäre das einzig Richtige vom Kain wäre, zu sagen, ja, ich bin ganz frustriert und warum oder wie, was soll das? Wir wissen, dass das irgendwie zusammenhängt oder sagen heute uns die Wissenschaftler mit diesem Wechsel vom Agrarischen zum Tierzüchtern oder so ähnlich und dass da so Konflikte dahinter stehen. Aber wir nehmen das ja einfach jetzt als Archetypen und denken und so, wie sie da in ihrem Theaterstück denken, das durch für unsere Situation. Nicht? Und da meine ich, müsste so ein Gedanke vorkommen. Kommt aber leider nicht vor, weil die Leute das nicht mit hineinnehmen. Oder haben sie es irgendwo gelesen oder gehört, was ich da sage? Dass das deswegen unterbleibt, damit man ihn fragt?
Ich würde sagen, dass eine Möglichkeit besteht, nicht in der Selbsttäuschung zu bleiben, dass der Kain nicht in mir ist. Das kann sich jeder sagen.
Also das ist völlig klar, dass wir alle das in uns haben.
Ja. Und ein junger Mensch unter Umständen, da gibt es ja Gewalttäter, ja. Die haben noch gar nicht realisiert, dass sie Gewalttäter
sind. So ist es. So ist.
Ja. Und ich meine, die Realisierung ist ja so wichtig, weil die bringt ein Weitergeben.
Ja.
Ich muss ja sehen. Und die falsche Moral ist ja die, wo ich jetzt den Verbrecher beschimpfe und vielleicht selbst noch nicht so weit im Leben gekommen bin, dass ich in der Situation war.
So ist es. Das gehört ja genau dorthin. Das meine ich auch. Ja. Also, bitte?
Sie haben gesagt, wenn ich es richtig gehört habe, Gott liebt den Teufel.
Ja, natürlich.
Kann man das wirklich so weitgehend sagen? Oder muss man nicht anders sagen, Gott akzeptiert die Existenz oder irgendwie etwas weniger?
Geht nicht. Denn woher soll denn die Existenz kommen, wenn nicht von Gott? Es ist ja nicht so, dass es für Gott irgendwas gibt, womit er sich arrangieren müsste. Sondern Gott ist durch sich selbst und alles andere ist durch ihn. Unsere Taten sind noch da. Also das Böse, deswegen sagen ja die Tradition, das Böse hat keine substanzielle Wirklichkeit, weil das eben nicht von Gott geschaffen sein kann. Denn wer Böses tut, ist böse und das geht nicht. Aber kann ich einfach ein Autoritätsargument bringen.
Dann müsste er aber doch auch das Böse lieben.
Nein, das Böse hat doch keine Wirklichkeit. Er liebt nur, was eine Wirklichkeit hat.
Nee?
Daran hängt es. Also ich kann abgekürzt nenne ich einfach ein Autoritätsargument. Natürlich gibt es eine Quaestio von Thomas dazu in der Summa Theologica, wo er dann sauber unterscheidet und sagt, Gott liebt den Teufel, insofern er ein Engel ist. Er liebt natürlich nicht, dass er böse ist. Aber den Teufel liebt er bedingungslos. Deswegen dieser Satz von dem Kollegen Kliesch, da aus Berlin, ein Neutestamenter, der diese Formel geprägt hat, die ich so wunderschön finde, und die sollten die Leute von den Kanzeln reden. Gott liebt uns vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Da gibt es überhaupt nichts. Natürlich ist das kein Grund zur Selbstsicherheit, denn auch wenn wir in die Hölle kommen, liebt er uns. Denn ich habe ja Hannah Arendt zitiert, lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seist. Das ist also keine erbauliche Rede, wenn man sagt, Gott liebt, sondern das ist einfach nur saubere Philosophie. Lieben heißt, du sollst sein. Und da nichts ist, ohne dass Gott es will, also keine substanzielle Wirklichkeit. Da können die Menschen sagen, was sie wollen. Keiner und keine von uns ist passiert, noch nicht einmal, also das Produkt einer Vergewaltigung, sondern ist gerufen, er oder sie gerufen von Gott beim Namen. Und sein oder ihr Name ist in seiner Hand geschrieben. Bürgerlich nennt man das ein Würdewesen. Können Sie sagen, ein Kind, das durch eine Vergewaltigung entsteht, hat keine Menschenwürde. Also das ist wirklich ganz, ganz deutlich so. So verknotet ist das mit Gut und Böse.
Philosophisch in der Welt. Ist es klar, das hängt am Sein.
So ist es, nicht? Hängt am Sein.
Nun, faktisch zu erklären, Menschen, die Böses erleidet haben.
Das ist ganz schwierig, ja. Aber doch, ich muss es Ihnen ja schon deswegen sagen, weil die eben auch den Täter ja nicht hassen dürfen. Die Tat ja, aber nicht den Täter.
Ein philosophisch gebildeter Mensch kann das verstehen, aber einer, der das nicht hat, da wird es schwierig.
Schwierig ist in jedem Fall. schwierig zu tun und schwierig zu begreifen. Die Leute helfen sich ja so, wer nicht von Gott redet. Also ich habe schon öfter gehört, dass Leute sagen, man muss sich versuchen zu versetzen in die Mutter von so einem Verbrecher. Weil die Mütter eigentlich ihr Kind immer noch weiter, nicht jede Mutter, aber ihr Kind auch weiter lieben oder so. Also das habe ich schon mal so gehört, so als Antwort von Leuten, die jetzt eben nicht sich auf Gott beziehen. Ich kann mich auf Gott beziehen, dass ich bei irgendeinem widerwärtigen Professor, der da mir die Leute verdirbt oder so mit dem, was er erzählt, dass ich nicht sagen kann, der wäre besser weg, denn ich sage, wenn Gott sagt, der soll sein, kann ich nicht sagen, ich bin aber dagegen, nicht? Das ist schon ein Problem dann für mich. Aber dass das im Grunde hingehört, das gilt für einen Hitler, das gilt für jeden Kinderschänder. Er ist gerufen bei seinem Namen, von Gott trinitarisch ausgedrückt, er ist vom Vater geschaffen, der Sohn ist für ihn gestorben und der Geist will ihn heiligen. Damit, und wir müssen uns zu ihm so benehmen, dass wenn wir uns oben zum Halleluja-Singen treffen, wir uns nicht zu sehr genieren müssen. Wir haben schon öfter Leute gesagt, wenn der Hitler in den Himmel kommt, will er nicht hinein. Meine Antwort heißt dann standardmäßig, keine Sorge, kommen Sie dann auch nicht. Dann sind Sie nämlich mit der Hölle mit ihm zusammen. Dann werden Sie sich erst recht wundern.
Ich habe es aber jetzt dieselbe Situation mal erlebt in einem indischen Zusammenhang bei der Filmvorführung, der Aufführung Mahabharata von Dieter Bruck, wo eben diese beiden Stämme einen Atomkrieg am Ende machen, also das kann man aus der Schrift irgendwie rauslesen, und dann der größte Massen der kommt dann auch im Himmel an und die sitzen im Kreis und jetzt sprechen sie normal und da waren auch jüdische Menschen dabei und ein älterer Jude ist aufgestanden und rausgegangen. Der konnte das nicht akzeptieren.
Mhm. Ja, ja.
So
ist es, ja.
Ja,
aber ja, ja, genau das. Genau das, natürlich. Das wird ja diskutiert. Das hat der Jan Kilewitsch ja, der hat ja extra ein Buch über Vergebung geschrieben und sagt, das gibt es eben nicht. Der hat damals gekämpft gegen die Verjährung der Kollaborateure in Frankreich für die Deutschen, die da mitgemacht haben und gesagt, hier darf es keine Vergebung geben oder so. Nicht? Jan Kilewitsch heißt der.
Q oder K?
Und dann kommt da irgendwo hier nochmal sowas da drauf. Nicht? Und der, so ähnlich jedenfalls. Und der sagt also, das ganz entschieden, es gibt es auch auf Deutsch, das ist also erschienen bei Suhrkamp, seine Sache, bitte.
Das finde ich total treffend, was Sie sagen. Wenn jemand nicht mit Hitler im Himmel sein will, dann kommt er garantiert nicht in den Himmel. Es deckt sich, ich habe vor einigen Wochen einen Österreicher namens Josef Atzmüller gehört, der hatte mit 16 Jahren eine Nahtoderfahrung nach irgendeiner schlimmen Bauchgeschichte mit Sepsis. Und er hat erzählt, dass er als erste Situation gekriegt hat, als er 4 Jahre war, seine Schwester war 2 Jahre alt und im Kinderbettchen, der hat sie, wie Österreicher sagen, sekiert, also geärgert. Und die eine Stimme, er hat es geschildert, wie wenn es ein monatelanger Kampf nach seiner Überzeugung gewesen sei, die eine Stimme hat ihm gesagt, das war nicht in Ordnung. Und die andere Stimme hat gesagt, das war nicht in Ordnung und ich muss dafür bestraft werden. Er hat überlegt, für welche Seite soll ich mich entscheiden. Und die göttliche himmlische Seite war dann die, die sagt, natürlich, es war nicht in Ordnung, aber ich überlasse es deiner Barmherzigkeit. Die andere Seite sagt, ich muss dafür bestraft werden, die sich demütig dünkt, aber eigentlich stolz ist. Das ist im Prinzip die gleiche Logik, wie ich mich mit Hitler.
Genau das, ja, ja.
Da wäre ich jetzt prima facie auch nicht aufgekommen, aber so ein bisschen gestutzt, aber im Nachhinein war es mir vollkommen
so klar. Ist, ja. Also ich meine schon, wir stehen vor der Alternative, vergeben oder vergelten. Und wer bei vergelten bleibt, ist selber damit böse geworden.
Da muss man aber sagen, dass Wittgenstein weiter war als Levinas. Ein gutes Stück, weil der Levinas hat ja da bestimmte Versöhnungen, gehen da ab. Und Wittgenstein sagt ja in diesem 8. Band, da im Suhrkampfverlag, Zettel oder was, das, wie das heißt,
so ist es.
Weil er meinte in einem anderen Zusammenhang, ich begebe mich ja auch dann auf diese, wenn ich böse bin, begebe ich mich auf die Ebene des Wahnsinns, der ja
genauso
da ist.
Ja, ja, ja.
So ist es. Dass es nicht wahnsinnig ist, aber in dem Sinne begibt er sich dann da und er sagt einfach, man kann dem Kerl nicht böse sein und ist dadurch frei von dem, sagen wir mal. Er könnte wahrscheinlich
Also,
die waren ja in derselben Schule.
Ja, nicht? Also das, ich meine schon, die Frage ist eben, ich bin mit der Formel nicht ganz einverstanden, weil zuerst steckt ja der ganze Zorn und der Protest in einem drin und die Verletztheit, was ist in jemandem vor, will so sagen, vergeben heißt nicht entschuldigen. Wenn ich sage, ich kann dem nicht böse sein, läuft das für mich auf Entschuldigung hinaus. Der hat so eine schlechte Kindheit gehabt und der war sowieso halt verrückt oder irgendwie so. Das ist meine Gefahr. Also die Gefahr ist, dass wenn ich jemanden entschuldige, entschuldigen heißt ja sagen, du warst es nicht. Wenn das Kind die Grippe hat, schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Wenn das Kind die Schule schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Und wir machen in der Umgangssprache zwischen entschuldigen und vergeben keinen Unterschied. Wir sagen einfach so, pardon oder Entschuldigung und lassen offen, ob das mit Absicht war oder ohne Absicht. Tatsächlich sind die beiden Wörter aber konträr. Entschuldigen heißt sagen, du warst es nicht, sondern die Nerven, der Föhn, das irgendwas oder so, nicht du. Wer sich total entschuldigt, ist es nie gewesen. Das heißt, der hat dann das, was der Volksmund so Jachtschein nennt. Das heißt, der ist strafunfähig. Das ist unzurechnungsfähig.
Muss da alles zusammengekommen sein in einem Schicksal, in einem Leben? Man weiß ja auch von dieser Gasverwundung, von ihm Verschüttung.
Alles war.
Diese ganzen Dinge, die eben ein Gehirn dann doch so zu beeinflussen scheinen, ja? Dass eben der Wittgensteiner, also auch die ganzen Vorstellungen von Vorsehungen dann.
Ist alles richtig, was Sie sagen. Ich weiß ja auch nicht, ich habe in Hitler nicht hineingeguckt. Ich rede nur abstrakt grundsätzlich, dass ich sagen muss, man muss sich überlegen, wenn ich jemanden total entschuldige, habe ich ihm die Freiheit abgesprochen. Wo ein Maß an Freiheit da ist, habe ich Verantwortung und kann in der Verantwortung auch schuldig werden. Sodass man also gucken muss, sicher sind wir in vielen Dingen, wo wir uns schuldig fühlen, entschuldigt vor Gott. Aber sicher gibt es andere Dinge, wo wir meinen, wir wären entschuldigt. Und Gott sagt, nein, das ist deine Schuld. Weil wir weder uns noch andere richtig kennen. Also sodass wir uns sicher vertun, davon bin ich überzeugt, dass wir uns immer wieder vertun bei der wirklichen Abgrenzung, wo habe ich zu entschuldigen und wo habe ich zu vergeben. Sei es mir gegenüber, dem Partner gegenüber, den Kindern gegenüber, Kollegen oder sonst wie. Wie gehe ich damit um? Ich muss wissen, dass unsere Freiheit Grenzen hat und dass vieles bei unserem Versagen zu entschuldigen ist. Aber wenn alles zu entschuldigen wäre, es gibt ja so kranke Leute, die sind eben dann eben krank. Und das ist eine Alternative. Also ich kann nicht die Schuld dadurch lösen, dass ich die Freiheit aufhebe. Das ist kein Weg. Damit lasse ich ganz offen, ob Hitler, wie weit der verantwortlich war. Sondern ich will nur prinzipiell davon sprechen. Grenzfälle, und so kenne ich auch Grenzfälle so, auch mit anderen Leuten. Nur, dass sie das Problem also richtig sehen. Nur daran liegt mir. Nicht? Ich sage also nochmal, vergeben und verzeihen mache ich keinen Unterschied. Das ist für mich dasselbe. Manche machen da noch einen Unterschied. Ich sehe da keinen. Aber scharfe Unterscheidung zur Entschuldigung. Mir rutscht es auch raus, dass ich Entschuldigung sage zu meiner Frau, aber eigentlich lachen wir da schon wieder, weil wir eigentlich wissen als philosophischer Haushalt, dass das falsche Wort ist. Nicht? Dass es eigentlich Verzeih heißen muss an der Stelle. Nicht? Das steckt da schon mal mit drin. Nicht? Also bitte, entschuldigen und verzeihen geradezu konträr. Und deswegen habe ich Probleme mit diesem Satz von Wittgenstein.
Ja, da hätte ich aber, vielleicht kann man es von einer anderen Seite her noch betrachten. Tolstoi, der hat ja auch sein Christentum entwickelt.
Ja,
Und in Krieg und Frieden, da gibt es eben so einen Punkt, da läuft das hinaus, was haben, er sagt so ungefähr, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber vom Sinn her, was haben wir alle dazu beigetragen, dass der jetzt so geworden ist?
So ist es.
Also er sieht hauptsächlich unser Zutun.
Ja.
Das könnte man natürlich jetzt in der Zeit von Hitler könnte man natürlich vieles sehen, wo Menschen dazu gearbeitet haben.
Sie haben völlig recht.
Vor dem Ersten Weltkrieg, das fängt bei den Engländern an, Böses zwischen Habsburg und Preußen zu sehen, Krieg zu wollen zwischen den beiden, den sogar zu finanzieren, den Krieg. Das hängt doch alles miteinander.
Sie haben völlig recht.
Da muss
ist
ich
so.
Doch dann
ist so.
Auch gegenüber den Menschen eine andere Einstellung. Einstellung, so, wie ich das Wissen habe.
Stimmt. Sagt, also bekannter als, weil nicht alle haben diesen dicken, also Dings da gelesen, Krieg und Frieden, ist das also dieses Wort von Dostojewski, wo es der Stare Zosima sagt, und das zitiert Levinas, ich habe es mindestens ein halbes Dutzend Mal bei ihm gelesen, wir sind alle schuld und ich besonders, sagt der Stare Zosima in den Brüdern Karamasow. Mit demselben Gedanken, was haben wir zu dem Klima beigetragen, dass jemand da ein Verbrecher wird? Oder so. Wie weit sind wir da mit schuld? Genau, also diesen
da
Gedanken.
Ja, eben nicht.
Eben, ja, man kann sagen, auch in dieser berühmten Geschichte von der Ehebrecherin, nicht, wo Jesus dann sagt, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und dann gehen sie ja weg. Nicht? Der sagt nicht, die ist nicht schuldig. Er sagt auch hinterher, also ich will dich jetzt auch nicht verurteilen, geh hin und sündige nicht mehr. Er hat nicht gesagt, ab jetzt nur noch einmal im Monat oder so. Nicht? Sondern er sagt, nicht mehr. Also die ethische Form bleibt völlig klar. Aber die Frage, wie man mit dem anderen umgeht, stellt sich anders dar. Und dieses Mitwissen um die eigene Schuld, um das Mitbestimmen, das Klima der Gesellschaft. Eben, also Hitler ist ja demokratisch gewählt worden. Da soll man die Demokratien sich nicht so aufs hohe Ross setzen. Hinterher ging es natürlich anders weiter mit dem ganzen Terror. Aber erstmal ist er ganz normal und richtig legal gewählt worden. Mit überwältigender Mehrheit.
Aber beim ersten
Mal? Ja, nee, ja.
Beim ersten Mal?
33.
Da ging das nur zusammen mit den Stimmen von Hindenburg, so habe ich das
gesehen. Ja, ja. Ja, also jedenfalls wie auch immer.
Und das war der Trick, dass er dann die, aber von der Wahl selbst, da hat er nicht so viel bekommen. Ohne die Stimmen für die Hindenburg-Partei wäre das nicht gegangen, glaube ich.
Also
rein nationalsozialistisch.
Nein, nein, das muss nicht sein, sondern die haben eben dann zugestimmt.
Der meint was anderes. Der meint,
ja. Ja, ja, die meine ich nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ja.
Dann sagen die meisten endlich. So wie jetzt wieder, die Phänomene bleiben sich gleich. Ja. Wir regen uns auf über die da oben, dabei haben sie alle gewählt.
Ja, das kann man jetzt nicht
mehr. Ja, ja. Nur gut, jetzt, okay. Also wieder zurück zu unserem Punkt, also dass wir das bitte festhalten, wir haben über das Böse geredet, das war ja der Punkt. Nicht? Ich habe gesagt, also nochmal zusammenfassen, das Böse selber hat kein substanzielles Sein, es ist kein Ding, keine Flüssigkeit und nichts Gasförmiges oder so, sondern es ist eben die Setzung, der Entschluss eines freien Wesens. Nur dort gibt es das Böse, wenn wir es moralisch verstehen. Ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, andere Sprachen haben das gar nicht. Also im Lateinischen malum, das ist sowohl übel und böse. Wenn die das unterscheiden wollen, müssen sie ein Wort dazusetzen und sagen malum morale und malum physicum. Also Krankheit, Unglück, Leidschädigung, das ist dann malum physicum, ein natürliches Übel. Und das, was wir das Böse nennen und die Schuld, das müssen die dann malum morale nennen. Das ist also sehr viel komplizierter dann. Genau wie die keinen Unterschied zwischen müssen und sollen machen. Das heißt einfach debere, aus ist es. Und dann muss man sagen, moralisch notwendig und physisch notwendig. Das ist einfach arm dran. Unser Wort böse kommt eigentlich von geschwollen. Also das ist das Wort Bausch, steckt da drin auch, nicht? Und hat ursprünglich, so wie man im Süddeutschen auch sagt, ich habe ein böses Bein oder so, wenn das geschwollen ist, nicht? Wenn eine Entzündung ist. Und hat sich aber dann verschoben auf das sittlich Böse eigentlich. Verwenden es manchmal auch noch für Krankheiten oder so, aber wir haben im Deutschen tatsächlich die Möglichkeit, übel auf der einen Seite zu sagen und böse auf der anderen Seite. Und man kann sagen, dass Gott das Übel auch schicken kann. Zur Prüfung, zur Strafe, oder wie auch immer. Das geht, aber Gott kann nicht das Böse wollen und schicken. Das kann er nur zulassen. Und dann muss er rechtfertigen, dass er das zulässt, dass er das in Kauf nimmt und nicht verhindert. Das ist das Problem. Aber klar ist, dass er es auf keinen Fall selber wollen kann. Bitte?
Und er sagt, beim Leibniz definiert es ja auch so mit Malle, und zwar auch beim Metaphysikum. Also Malle im Metaphysikum gibt es eben auch noch.
Das gibt es jetzt nochmal obendrein beim Leibniz, und das ist wirklich eine, also das ist ein schwieriger Punkt, deswegen rede ich da erstmal schon gar nicht davon, weil das nun wirklich nicht geht, dass er das Endliche als Übel bezeichnet. Sondern das ist eben kein, es gab auch Leute, die haben gesagt, das meine der, zum Beispiel der, mir hat er jetzt den Namen wieder weg, in Tübingen war der Professor, der hat also gesagt, das Malum Metaphysicum, das hatte er ganz anders gemeint, aber das stimmt nicht. Also wenn man Texte anguckt, er will wirklich sagen, die Endlichkeit als solche ist ein Übel. Und das sagt, kann die klassische Philosophie nicht sagen. Denn Übel ist präzise definiert als das Fehlen von etwas, was nicht fehlen sollte. Das ist ein Übel. Deswegen nennt man zum Beispiel, die Beispiele waren immer, ein Stein ist nicht blind. Da hat eben keine Augen. Ein Mensch, der nicht sehen kann, Tiere, die nicht sehen können, die nennt man blind. Also Übel ist das Fehlen von etwas, was eigentlich da sein sollte. Das ist die klassische Definition. Das heißt, im Griechischen heißt das Theresis, im Aristoteles, und im Latein heißt es privatio, wörtlich Beraubung. Also, dass mir etwas weggenommen ist oder vorenthalten wird, was eigentlich da sein müsste. Das ist das Übel. Und da ist die Endlichkeit kein Übel für die klassische Philosophie. Das mag mir nicht passen. Ich mag mehr haben wollen, das ist wurscht, nicht? Aber es ist kein Übel. Es ist ja sogar so, je mehr ich habe, desto mehr stoße ich auf meine Grenzen. Mein Bild war für die Studenten immer, je größer die Insel, desto größer das Ufer zum Meer. Nicht? Also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man, wie wenig man weiß. Wenn ein absoluter Dummkopf, der ist ganz zufrieden, der meint, er wüsste alles, was er bräuchte. Nicht? Deswegen hat der Descartes gesagt, der gesunde Menschenverstand ist das Bestverteilte in der Welt, denn niemand behauptet, er hätte davon zu wenig. Nicht? Das muss man noch mal gucken.
Aber es heißt, der Widerstehen nicht dem Übel.
So ist es, ich darf dem Bösen nicht widerstehen, ich soll mit dem Guten antworten, denn wenn ich widerstehe, das gemeint ist natürlich, dass ich hier selber böse werde. Das ist gemeint, dass ich mir die Kampfweise vorgeben lasse, die Gesinnung vorgeben lasse von dem Bösewicht. Und das, deswegen ist natürlich der Gute, zum Beispiel auch der Staat gegenüber dem Verbrecher, eben im Nachteil, denn wer anständig ist, der kann nicht alles. Denn es ist ja nicht wahr, immer noch reden ja Leute davon, von dem Satz, Tagungen finden statt, Bücher heißen so, Aufsätze heißen so, dürfen wir, was wir können. Was natürlich ein völliger Unfug ist, denn wenn dieser Satz einen Sinn hätte, hätte das Wort dürfen keinen Sinn mehr. Wenn ich nur das nicht darf, was ich sowieso nicht kann, zum Beispiel aus dem vierten Stock flügeln, dann brauche ich kein Wort für dürfen.
Aber es wäre ja jetzt nicht ganz, ist es denn ganz genau unterschieden, widerstehe nicht dem Übel, das kann ich ja einmal dem Übel, was auf mich zukommt, und was jetzt in mir drin ist.
Beides. Ich soll
das
also.
Ist ja nicht explizit gesagt.
Nee, es steht eben nicht übel, sondern bösen. Widerstehe dem Bösen, nicht? Das heißt, das musst du totlaufen lassen. Gib nicht wieder mit derselben Münze raus, so wie das der Kain ja dann sagt, nicht? Wenn da einer stirbt, dann werden sieben wieder sterben oder so ähnlich. Das gehört eben nicht hin. Sondern man hat eben, ja, wie das Jesus macht, vergib ihnen, und wie das der erste Märtyrer, der Stephanus, der dasselbe ruft wie sein Herr und sagt, während also ihm die Steine da totschlagen, ruft er nochmal, rechne es ihnen nicht zur Sünde an. Also dass ich diesen fortgehenden Linie, die am deutlichsten bei der Blutrache wird, nicht? Wo dann hinterher sind die Männer tot und dann geben sich da in Albanien die Frauen Männernamen und dann geht das Schlachten weiter. Nicht? Weil es einfach keine Grenze gibt bei der Blutrache. Für jedes Opfer muss wieder einer sterben. Wie kann ich das abbrechen? Nur indem ich eben irgendwo sage, nein, ich schlage jetzt nicht zurück, ich vergebe und bitte, dass dir vergeben wird. Und das ist, sonst ist die Kette unabreißbar. Das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortan Böses muss gebären, heißt es da irgendwo, nicht? Das muss man schon sehen. Und nur durch Vergebung ist das also zu unterbrechen.
Ja, aber wenn jetzt diese Vergebung nicht von diesem Zustand des Herzens kommt, der ja Christsein bedeutet, dann hat er unter Umständen nicht die Lauterkeit und wird dann doch irgendwann wieder zur Rache.
Selbstverständlich.
Und das, glaube ich, das versteht der Nietzsche mit Moral auch zum Teil.
Auch das gehört damit hinein. Da hat er viel drüber drin, über die Rachsucht und die Moral, das ist ganz klar. Also, dass die Schwächeren mit Rachsucht reagieren, das tritt auf.
In selbstverständlich. Moral, dann, und auch die ja. Gesetze, wenn man danach seine Rachsucht
so ist es. So ist es, ja.
Da verkehrt sie sich ja.
Und dann, das ist so. Und das nimmt er auch auf, dass die Moral, das sagt er immer wieder, die Rache der Schwachen an den Starken ist. Also man redet den Starken ein Gewissen ein, um sie auch schwach zu machen. Gewissen brauchen wir aber, und auch Nietzsche hat natürlich ein Gewissen und will also Stil haben, aber es gibt eben so eine Art von Über-Ich. Das ist eben nicht das Gewissen. Und dass ich mich damit verbünde, um den anderen klein zu machen, nicht? Das muss eben unterschieden werden. Beim wirklichen Gewissen geht es um Gut und Böse und um nichts anderes. Nicht? Und Über-Ich ist eben nicht Gewissen, sondern deswegen habe ich diesen Satz von Freud, wo er sagt, wo es war, soll ich werden, ergänze ich immer durch den Satz, wo Über-Ich war, muss genauso ich werden. Das Über-Ich gängelt uns nämlich, das Über-Ich ist die Angst vor Liebesverlust relevanter Personen. Und die machen uns dann anpasserisch und eingeordnet und dagegen hat Zivilcourage zu stehen. Und deswegen muss ich also gegen das Über-Ich angehen. Über-Ich geht auch nicht über die Gesinnung, sondern nur über die Taten. Also da gehört hin, dass man nicht erwischt werden darf. Das ist der Punkt. Und das zeichnet auch unsere Schuldgefühle. Also wir sind, das steckt in uns allen drin. Wir haben alle diese Seite, behaupte ich, mehr oder weniger, wo wir, wenn es nicht schief geht, uns nichts dabei denken. Mein Beispiel für die Studenten war immer, jemand überholt riskant auf einer Landstraße und findet das nochmal toll und klopft sie auf die Schulter. Wenn ihm da wirklich jetzt ein Auto entgegengekommen wäre, eine junge Mutter drin und zwei Kinder und er fährt die tot, ab dort hat er auf einmal ein schlechtes Gewissen. Aber vorher klopft er sich noch auf die Schulter. Das heißt, hier geht man nicht nach der Tat, sondern nach den Folgen der Tat vor. Das ist Über-Ich statt Gewissen. Dass wir da nicht sagen, wenn es gut gegangen ist, sondern erst also Schuldgefühle kriegen, wenn es daneben gegangen ist. Aber das ist nicht moralisch, echte Moral, echtes Gewissen. Sondern da geht es um das, was ich tue, nicht um das, was dabei rauskommt. Aber das prägt uns so, dass ja Leute, die zum Beispiel die langsam durch eine enge Straße fahren und denen läuft ein Kind zwischen den Autos vor das Auto, dass der unter Umständen mit den Schuldgefühlen nicht fertig wird, sondern eine Therapie machen muss, nicht? Obwohl er vom Kopf her weiß, nee, ich habe das wirklich, bin da nicht schuldig. Also weil das in uns so drin steckt, dieses Beeindrucktwerden durch einen Effekt, behaupte ich, steckt das in uns allen drin. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und wie weit sind wir da ein bisschen achtsam drauf und steuern dagegen. Denn sowohl gegen das Es müssen wir unser Leben lang kämpfen, wie das der Freud mit Recht sagt, so aber eben auch das Über-Ich.
Wovor ist das Angst nochmal?
Angst vor dem Liebesverlust eigentlich, oder Anerkennungsverlust, dass man eben ausgeschlossen wird, weil wir ja Gruppenwesen sind. Und deswegen ist eine Hauptversuchung, zum engeren Kreis zu gehören. Berühmter Aufsatz von Lewis wieder, The Inner Circle. Das gibt es ja überall, wo es Unternehmen gibt oder Gemeinschaften oder so, dass es irgend so einen Kreis gibt, der dann mehr weiß als die anderen. Und um damit dazuzugehören, da sind die Leute rasch dabei, einen Freund zu verraten und sich zu verbiegen, weil uns das so verlockt und so anzieht, zu irgendeiner Gruppe zu gehören, wo man jetzt eben mit dabei ist, weil wir Gruppenwesen sind. Eigentlich. Nicht? Warum ist das also so der Trick aller Diktatoren oder so? Genauso. Man ist dann in einer Gruppe drin, in einem Groß-Ich und ist dann wer, nicht? Der Einzelne ist nichts, das Volk ist alles oder die Partei ist alles, sie hat immer recht oder so, nicht, dass man das einbaut. Und das müsste man auch nochmal mitsehen, unsere Verführbarkeit in dem Punkt, wo man sehr aufpassen muss. In der Kirche natürlich auch ganz massiv. Gibt in jeder Gemeinschaft, das ist eine ganz große Gefahr, dass das da drin sitzt. Also, das haben wir jetzt alles da zu den moralischen Phänomenen da geredet. Aber es gehörte alles dazu, finde ich. Dass das wirklich da drin steckt. Und ich hoffe, manche sind ein bisschen deutlicher geworden oder so, worauf es da ankäme hier bei den Punkten. Das nächste sagt dann wieder, also dass man nicht immer bloß Schüler bleiben muss, sondern das gehört tatsächlich ja, das finde ich gerade bei der Philosophie das Schöne, dass man ja hier eigentlich wirklich von gleich zu gleich eigentlich unterwegs ist. Natürlich hat der Lehrer erstmal einen Vorsprung, sonst müsste er nicht da als Lehrer da sein, der Schüler erstmal noch. Aber das Ziel ist ja, dass man eigentlich, wie man heute so schön sagt, auf gleicher Augenhöhe dann miteinander diskutieren kann. Jeder aus seinen Erfahrungen und seinem Denken in dieser Gemeinsamkeit. Und dann führt das natürlich auch zu Unterschieden. Das Erste, was man schon merkt, ist, dass man zunächst mal ja als Schüler so die Sprache und die Gesten des Lehrers übernimmt. Klar habe ich, als ich anfing zu dozieren, erstmal geranert, wie die Leute sonst auch. So, oder wie Max Müller, da mein Doktorvater hier nach München kam, der hat geheideggert, das war wirklich schlimm. Also so 2,5 Jahre lang oder so, bis er immer mehr so in seine Sprache dann fand. Nicht? Weil man eben nicht bloß das Denken übernimmt, sondern auch die Art, wie das der ausdrückt natürlich. Beim Schiller heißt das, wie er sich räuspert, wie er spuckt, habt ihr ihm glücklich abgeguckt. Ne? Im Wallenstein kommt das vor. Ne? Also so dieser Punkt, der da erstmal da ist. Ne?
Aber der Heidegger ist ja nicht nur schlecht. Ja?
Nein, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist natürlich merkwürdig, wenn einer, er selber hat übrigens das streng gewarnt in seinen Seminaren, hat immer gesagt, hier wird nicht geheideggert. Nicht? Und so, dass die Leute, wenn die ihr Protokoll schrieben oder so, das durfte nicht heideggersch klingen. Das waren ja die Leute, die Pater Lotz, der Pater Rana oder so, die saßen bei ihm im Seminar und haben da auch immer dann so die Seminare geschrieben, die dann jetzt ja auch dann zum Teil in den Werken auch rauskommen, die Nachschriften und die Darstellungen, nicht, wo das dann da ist. Nein, das ist erstmal so, bis man sich dann so frei denkt, weil jeder seine Perspektive hat und dann weicht man natürlich auch ab und denkt nicht in allem so wie der Lehrer. Klar, weil man ja ein anderer Mensch ist. Und insofern ist das tatsächlich nicht richtig, wenn man immer bloß Schüler bleibt, sondern dass man eben mit ihm denkt und ein Stück weit auch gegen ihn denkt, dass man das tut. Das gehört schon hin, nicht einfach aus Widerspruchsgeist, sonst ergibt sich so. Auch mit dem nächsten Begriff, meine ich, ist es deutlich, da kommt jetzt wieder das Böse vor, aber er hat es extra in Anführungszeichen gesetzt, wie Sie sehen. Es ist wie mit einem Baum, je mehr er hinauf in die Höhe und Helle will, umso stärker streben seine Wurzeln auch der entgegengesetzten Richtung, einwärts, abwärts, ins Dunkle, Tiefe, Breite, ins Böse, wie man sagt. Nicht? Also es ist eben nicht das wirklich Böse, sondern das, was so das bürgerliche Böse nennt.
Das Ängstigende.
Ja, nicht? Das Ängstigende, das Leidenschaftliche, das Aggressive. Mit einem Wort Gewalt, was ja heute das Böse ist für unsere Gesellschaft, nicht? Bis hin, wo ich immer dann darauf zu sprechen komme, bis zur sichtlichen Verfälschung der Bibel im Neuen Testament in der Einheitsübersetzung, wo bei den Seligpreisungen steht, selig, die keine Gewalt anwenden. Im Original steht da die Sanftmütigen, praeis, im Lateinischen mites, also die Milden, die Sanften, das ist eine Haltung. Und die haben das übersetzt mit Unterlassen von Handlungen, sodass eben Jesus jetzt auch nicht mehr in den Himmel kommt. Also die Soldaten dürfen in Deutschland Mörder genannt werden, nicht? Die Polizisten kommen jetzt auch nicht mehr in den Himmel, weil die ja Gewalt anwenden, wenn die jemanden Handschellen anlegen, nicht? Und Jesus kommt nicht mehr rein, weil er sich da mit der Geißel daneben benommen hat im Tempel, nicht? Deswegen gibt es auch Exegeten, die sagen, das war gar nicht, der hat nur irgendwie so symbolisch, nicht?
Ich möchte protestieren gegen die Aussage von Nietzsche. Und zwar, weil ich den Baum nicht als gutes Beispiel finde. Denn der Baum, je größer er wird, muss, das kann man auch positiv sehen, muss sich verankern können in einer, jetzt sage ich mal, warmen Erde.
Und das meint er. Das meint er.
Ja, aber das ist nichts Böses.
Nein, deswegen hat er böse in Anführungszeichen gesetzt. Weil da das hineingehört, was in uns auch drinsteckt, also die Leidenschaftlichkeit, die Triebe, die Gewaltsamkeit.
Das bringt aber eher rein, das ist beim Baum nicht.
Das ist beim Baum nicht, das ist richtig. Aber das ist sein Bild, das weiß er natürlich auch. Ja gut, kann man auch lassen. Nein, kann man doch sagen. Klar, das ist bei Bildern immer so.
Aber beim Baum spricht man ja auch von Trieben. Die Triebe gehen nach oben, aber sie gehen auch,
Nach unten.
Die Äste, ja. Sind bestimmte die Wurzeln, bestimmte ja. Säuren und deshalb gehen die.
Ja, und jetzt kommt es darauf an, wissen Sie, im Mythischen ist das anders. Also wenn Sie den Herrn der Ringe zum Beispiel nehmen von Tolkien, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Ents, also die Baumriesen, tatsächlich auch mit gegen das Böse kämpfen. Also die sind dazu, die Bäume marschieren auch mit, sie sind ein Teil des Heeres gegen das Böse. bei ihm. Und vorher gibt es auch böse Bäume, die also Menschen einfangen, so Weiden sind das, die machen mit ihren Zweigen.
Wenn ein Geschöpf das andere nicht lässt, wie es sein
so ist es, müsste, ja. Also ich will nur sagen,
aber das Bild ist hier nicht.
Nein, ich will nur sagen, dass er hier anknüpft, er tut zweierlei, also Bäume sind natürlich überhaupt unschuldig und tun gar nichts, das ist richtig, ist also nur ein Bild. Und er sagt, dieses Bild kann ich aber brauchen, warum macht er das? Weil es ein Verständnis gibt von Fortschritt, von sich entwickeln, dass man sagt, es muss immer vergeistigter werden, immer dünner, es muss immer mehr Bonbonfarben werden und immer weniger so weiche Linien statt feste Formen. Also das beste Beispiel ist ja in dem Münchner im Himmel, nicht? Wo dann da dieser vergeistigte Engel so Halleluja, da so nicht so herum. Also das macht jemand, ist umso besser, je vergeistigter er ist. Und da sagt jeder anständige Bayer nein. Also man muss doch ein richtiges Mannsbild sein. Wieder ist Weibsbild leider negativ besetzt. Nicht? Das müsste man genauso positiv behandeln, nicht? Wie Mannsbild, dass das da wirklich hingehört. Und das will er hier ansprechen. Also dass die Irdischkeit hingehört, die Wucht hingehört, der Zorn, die Macht, alle diese Dinge, während es eben eine Art von Selbstbildungsideal gibt, die immer auf Verdünnung hinausläuft. Auf Durchsichtigkeit. Und das ist nicht gemeint. Manche verstehen das Christentum so. Zum Beispiel ist es einigermaßen ausgeprägt, finde ich das. Ich habe also immer Freunde, die da ihre Kinder auf der Waldorfschule haben, bei der Anthroposophie, dass das so auf so eine Verdünnung hinausläuft, die sich dort gibt und die Wucht und die Radikalität und dass die dann fehlt. Man spricht ja davon, dass heute die Jungen so benachteiligt werden, weil die nur noch mit Frauen zu tun haben. Das heißt, man darf sich nicht raufen, sondern man muss miteinander reden. Also der Stil der Mädchen, die das eben etwas anders machen. Und die Jungens haben nicht die Möglichkeit, das, was sie machen, nämlich zu rivalisieren, sich zu prügeln und so all diese Dinge, die ein Stück weit hingehören. Natürlich soll man sich nicht da schwer verletzen oder so Geschichten, aber dass das einfach mit hingehört, die Rauferei. Zu den Jungen. Das ist eben in den Augen von manchen Kreisen bei uns in der Gesellschaft nicht gestattet und darf nicht sein. Nicht? Und damit gehen Dinge verloren, denn dann artet das sofort aus, weil man sich nicht gelernt hat, wie man richtig miteinander rauft oder so. Dann wird es eben gleich falsch. Und da fehlen einfach dann die Vorbilder, die fehlenden Männer bei uns, die fehlenden Väter. War ja damals ein berühmtes Buch von den Mitscherlichs, nicht? Die vaterlose Gesellschaft. Und die haben wir heute natürlich auch im Preis der scheiternden Ehen und der Alleinerziehenden. Es gibt ja auch alleinerziehende Väter, aber die große Zahl sind natürlich alleinerziehende Mütter. Und dann entfallen also diese Reiberei am Vater, der eigentlich dafür da ist, dass auf dem Weg über das Über-Ich das Gewissen aufgebaut wird, indem man sich an dem abarbeiten kann. Dafür ist er da. Deswegen hat er auch was anderes zu machen. Fromm hat das sehr schön in seinem Buch über die Liebe geschrieben. Der sagt, die Mutter liebt bedingungslos. Also das Kind malt ein Bild und die Mutter sagt, wunderschön. Und dann geht er mit dem Bild zum Vater und sagt, schön, aber wo ist der Hals? Also das ist genau der Schritt, der nochmal hingehört. Also eine unbedingte und eine bedingte Art der Zuwendung. Und diese bedingte Zuwendung, die fehlt zu einem großen Teil. Und diese Auseinandersetzung, dass sich abarbeiten, in der Rivalität eben auch gegenüber dem Vater, diese Auseinandersetzung, die da hingehört. Und das führt dann zu entsprechenden Schädigungen. Das kann man überall lesen in der Kulturkritik, dass das so ein Thema ist, dass das auftritt.
Also ich glaube, die Grundillusion ist davon auszugehen, dass es zu einer Humanisierung der Gesellschaft führt. Eher aus diesen grenzdebilen Szenen, dass jeder nur Hallo, Howie, tschüss.
So.
Jeder lächelt nur irgendwo so ja. Vor sich hin.
Ja.
Jeder ist flockig drauf.
Genau so, ja.
Keiner interessiert sich ein Stück von anderen.
So ist es. Genau. Das ist genau der Punkt. Nicht? Ja, stimme ich ganz zu. Nicht?
Und wenn die Kinder nach Hause kommen, sollen sie bitte keine Konflikte mehr mitbringen, weil die Eltern geschafft sind.
Das so ist es. Auch ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist gleich das Nächste. So ist es.
Keine Reibung und keine Hausaufgaben mehr.
Ja. So ist es. Und deswegen sagt er, diese ganze dunkle Seite, also auch eben, wie gesagt, mit Anführungszeichen böse hier, nicht? Das gehört dazu, weil wir diese Seiten auch haben. Jung würde vom Schatten reden. Nicht? Wir haben also, das sieht ja in uns vier Grundkräfte und die vierte, die eine wird immer vernachlässigt von uns und wenn man die zu sehr isoliert, dann wird sie zum Bösen und blockiert das, sodass man versuchen muss, das aufzuarbeiten, nicht? Das mit einzubeziehen. Das ist schon das, was dahin gehört. Und drum will er das auch wieder gegen eben das, was er da Bürgertum nennt, bürgerliches Christentum, wo eben das Gute eigentlich als Bravheit verstanden wird. Als pflegeleicht, wie man so schön sagt. Nicht? Und das ist es gerade nicht. Und das ist ein Problem, das in der Kirche immer gewesen, dass man sagt, auch in den Priesterseminaren, die Pflegeleichten, die dann da sind, wer da eben Schwierigkeiten macht, der kriegt doch Schwierigkeiten. Und dann ist eben die Frage, wer macht die Karriereleiter und wer steht dann da drauf normalerweise, nicht? Dass das einfach so ein Punkt ist, dass hier eben auch dort jemand, der keine Probleme macht und sich da fügt, der ist eben dann angesehen, weil das andere eben mühsamer ist. Natürlich, mühsamer ist. Während das aber eben nochmal zum Leben dazugehört. Und genommen werden muss und durchgetragen werden muss. Natürlich ist das kein Vergnügen. Wie man gesagt hat, Kinder sind wie Wasser, nicht? Von denen ist nicht sicher, die fließt überall hin. Da kann man keine Grenzen ziehen. Ne? Es ist einfach so. Und natürlich muss man Grenzen ziehen, aber eben, es ist immer ein Kampf, der dort geschieht. Den letzten Text können wir auch noch nehmen, ehe dann wir dann da weitermachen beim nächsten Mal dann. Hier sitze ich wartend, doch auf nichts jenseits von Gut und Böse und des Lichts nicht mehr gelüstend als der Dunkelheit, dem Mittagfreund und Freund der Ewigkeit. Wer den Zarathustra gelesen hat, der hört den schon hier heraus. Nicht? Es gibt diesen Mittagsaugenblick, wo ihn das Glück erreicht und die Seele einschläft und dann denkt, er hat lang geschlafen und er wacht auf, die Sonne steht immer noch am selben Punkt, also es hat nur eine Zeit gedauert, so wie wir auf der Seite davor gelesen haben, wenn Sie nochmal da umblättern, die Nummer 293, die Liebe zum Leben ist beinahe der Gegensatz zum langen Leben, also es kommt nicht auf die Quantität an, sondern Augenblick und Ewigkeit, das gehört zusammen. Ewigkeit heißt hier Gültigkeit, nicht? Endgültigkeit, stehendes Jetzt. Da bin ich aus der Zeit heraus. Und entscheidend ist, er sagt nicht, ich suche, ich warte, ich weiß nicht worauf. Deswegen spricht auch Jesus vom Warten. Jesus spricht kaum vom Suchen. Er spricht immer vom Warten und Wachsein. Weil man nicht weiß, wann der Bräutigam kommt, da dauert die Hochzeit zu lang, oder wann der Herr zurückkommt von der Reise, oder wann der Dieb kommt. Das sind seine Bilder, die er benutzt. Er sagt immer, seid wachsam. Er sagt, nicht sucht. Heute reden die Leute immer von Gottes Suche oder so. Warum nicht Suche? Weil Suche ein Suchbild braucht. Und wer weiß denn, ob es richtige Suchbild hat? Es geht also nicht ums Suchen, sondern es geht ums wache Warten, dass man gefunden wird. Das ist der Punkt. Ein Autor muss von seinem Thema gefunden werden, ein Mensch von seiner Lebensaufgabe oder so etwas. Das ist der Punkt. Nicht das Suchen, sondern das Warten. In der Hoffnung, dass man eben wach genug ist und das nicht verpasst, wo das geschieht. Das ist das, was hingehört. Und so sagt er hier, ich warte, aber ich weiß nicht, worauf. Das wird sich dann schon zeigen, denn es ist ja eben wirklich etwas, was ich eben nicht kenne. Und weiß erst, wenn es sich mir zeigt, sage ich, ach, das ist es. Nicht? Und das ist halt schwer, das auszuhalten, dieses Warten. Und das spricht er eben hier extra an, dass das hingehört. Da müssen wir aber beim nächsten Mal nochmal drüber reden, dass wir da das fortsetzen.
Würden Sie das dazu nehmen, dass bei diesem wartenden Hören dann dieser ganze Komplex, da kann ja auch der Gedanke der Selbstannahme, sich selbst
all das, genau.
Das geht uns ja auch verloren.
So ist es. Das gehört da ganz entscheidend mit hinein.
In der wirklichen Warten kann das schon, wenn das schon ein bisschen.
So ist es, so ist es, ja. Das ist schon wahr, ja. Vielen Dank. Und in 14 Tagen wieder, nicht? Das nächste Mal ist wieder in Jahres. Wie bitte? Ja, ich hoffe, dass der, ich gehe jetzt wieder zur Pforte, ich hoffe, dass den dort jetzt jemand abgegeben hat. Ja.